Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Norbert Lied in seiner Serie mit dem Titel Der Judasbrief im Strom der Endzeit in einem zweiten Teil zu Ihnen zum Thema Fünf Hinweise auf die Wiederkunft Jesu. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung, gelesen von Conor Malgo. Weiter hören wir noch das Lied Auferstanden aus des Grabes Nacht. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
Ich lese nicht aus dem Neuen Testament, wie vielleicht erwartet, sondern ich lese Psalm 98. Psalm 98, ein Psalm. Singet dem Herrn ein neues Lied, das haben wir gemacht. Denn er hat Wunder getan, Rettung hat ihm verschafft, seine Rechte und sein heiliger Arm. Der Herr hat seine Rettung kundgetan vor den Augen der Nationen, seine Gerechtigkeit offenbart. Er hat seine Güte und seine Treue dem Haus Israel gedacht. Alle Enden der Erde haben die Rettung unseres Gottes gesehen. Jaucht dem Herrn ganze Erde, brecht den Jubel aus und singt Psalmen. Singt dem Herrn Psalmen mit der Laute und der Stimme des Gesangs. Mit Trompeten und dem Schall der Posaune jaucht vor dem König, dem Herrn. Es brause das Meer und seine Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen. Mögen die Ströme in die Hände klatschen. Mögen jubeln die Berge allesamt vor dem Herrn, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und die Völker in Geradheit.
Auferstanden aus des Grabes Nacht, Jesus hat uns helles Licht gebracht. Freude bricht durch alle Dunkelheit. Jesus lebt in Ewigkeit und wir werden mit ihm leben. In der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schönes geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein? Jesus lebt, er hat am Kreuz gesiegt, jede Macht, die mal zu Füßen liegt. Singen werden wir es alle Zeit, Jesus lebt in Ewigkeit und wir werden mit ihm leben. In der Herrlichkeit bei ihm allein, was kann es noch Schönes geben? Ist es ja erlöst zu sein, aller Glanz der Welt verliert den Schein. Er hat wunderbar ja uns befreit, Jesus lebt in Ewigkeit und wir werden mit ihm leben, in der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schönes geben? Was kann es noch Schönes geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein?
Der Judasbrief im Strom der Endzeit, heute Morgen, fünf Hinweise auf die Wiederkunft Jesu. Das große Bibellexikon las ich dieser Tage, sagt über den Inhalt der Wiederkunft Jesu in der Bibel: Das Thema der Wiederkunft des Messias nimmt im Neuen Testament den breitesten Raum ein, quasi von allen Lehren. Auch der Judasbrief beschäftigt sich sehr eingehend und intensiv mit diesem Thema der Wiederkunft unseres Herrn. Und ich denke, wenn das so ist, dass der größte Raum davon im Neuen Testament eingenommen wird, dann sollte die Wiederkunft des Herrn nicht weniger Raum einnehmen in unseren Herzen. Ist das nicht so? Wir sollten uns damit tatsächlich beschäftigen. Und darum wollen wir auch gerade einsteigen in dieses Thema: 5 Hinweise auf die Wiederkunft Jesu, die wir anhand des Judasbriefes, der ja nur ein Kapitel hat, entdecken können. Das erste oder der erste Hinweis im Blick auf die Wiederkunft Jesu ist der Ausdruck "die letzte Zeit". Wir finden das in Vers 18, da heißt es: Denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit, jetzt sagen hier andere Bibelübersetzungen, in der letzten Zeit oder in der Endzeit oder auch in den letzten Tagen, Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Also Judas spricht hier über das Ende der Zeit, über die Endzeit, über die letzten Tage. Und jetzt müssen wir uns ja vor Augen führen, dass man diesen Begriff letzte Zeit eigentlich unterteilen kann. Einmal Endzeit im erweiterten Sinn oder im allgemeinen Gebrauch, im allgemeinen Sinn haben wir bereits 2000 Jahre. Schon mit der ersten Ankunft unseres Herrn in diese Welt haben wir Endzeit. Seit Pfingsten, seit der Entstehung der Gemeinde Jesu bis heute leben wir bereits in der Endzeit. So sagt der Apostel Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 10, 11, ich zitiere immer nur auszugsweise, dass die Gemeinde Jesu die Zeit ist, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Also grundsätzlich klipp und klar: Unser Gemeindezeitalter, das Zeitalter der Gemeinde, ist das Ende der Weltzeiten. Mit uns läuft das ganze heilsgeschichtliche Handeln Gottes aus. Dann kommt Jesus zurück und dann geht es in eine ganz neue Heilszeit, die des tausendjährigen Reiches. Aber wir können sagen, dass nach uns insofern erstmal Stopp ist. Dann sagt der Hebräerbrief, dass Gott durch den Sohn am Ende dieser Tage zu uns geredet hat. Also mit Jesu kommen in der Welt, mit seinem Evangelium, ist das Ende der Tage da. Hebräer 1, 1 und 2. Petrus schreibt in 1. Petrusbrief 1, 20, dass der Herr Jesus bereits vor Grundlegung der Welt ersehen worden war und sein Evangelium, aber dass es offenbar gemacht wurde in den letzten Zeiten. Wiederum ein Beispiel dafür: Mit Jesu erster Ankunft haben wir bereits letzte Zeit. Noch ein Beispiel im 1. Petrus 4, 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und ein letztes Beispiel dahingehend, Jakobus 5, 3. Wir sehen, das Neue Testament ist da voll von. Unter anderem heißt es da: Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. So, Endzeit im allgemeinen Sinn, im erweiterten Sinn, bereits mit der ersten Ankunft Jesu in diese Welt, mit dem Entstehen der Gemeinde des Herrn. Aber es gibt eine Endzeit im engen Sinn oder im engeren Sinn, im unmittelbaren Sinn, unmittelbare Endzeit. Und dafür gibt es in der Bibel auch Hinweise. Unmittelbare Endzeit hängt unmittelbar zusammen mit dem Volk Israel und der Staatsgründung des jüdischen Volkes. Für die Juden übrigens bedeutet oder bedeutete die letzten Tage immer die Zeit, wenn der Messias in Herrlichkeit zurückkommen wird. Da gibt es sehr viele Hinweise in der Heiligen Schrift. Ich möchte da nur mal einen Hinweis herauspicken. Jeremia Kapitel 30, der letzte Satz. Jeremia 30, Vers 24 am Ende und Kapitel 31, Vers 1 und 2. Es gehört ja zusammen. Dort schreibt der Heilige Geist: Am Ende der Tage werdet ihr es verstehen. Zu jener Zeit, spricht der Herr. Moment, wie bitte? Am Ende der Tage, zu jener Zeit, zu welcher Zeit? Zu jener Zeit, am Ende der Tage, werde ich der Gott aller Geschlechter Israels sein. Und sie werden mein Volk sein. Und jetzt wird dargelegt, wie Gott das vollendet. So spricht der Herr: Ein Volk, das dem Schwert entflohen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Ich will gehen, um Israel zur Ruhe zu bringen. Also, zu jener Zeit, am Ende der Tage, wird ein jüdisches Volk, das dem Schwert entflohen ist, das aus der Zerstreuung unter der Völkerwelt zurückkehrt, wo es verfolgt wurde, bis zum Höhepunkt in den Holocaust hinein. Und dieses Volk, das dem Schwert entflohen ist, wird zurückkehren und Gnade finden in der Wüste, indem es nach Hesekiel Kapitel 36 verwüstete Städte wieder aufbaut. Gnade finden in der Wüste ist eigentlich unmöglich, ne? Aber Israel hat das buchstäblich gefunden. Sie haben Städte in der Wüste aufgebaut. Und dann: Ich will gehen, um Israel zur Ruhe zu bringen. Der Herr kommt zurück. Haben wir es verstanden? Das geschieht am Ende der Tage. Ich weiß, dass das ein bekanntes Thema ist, aber immer wieder neu wird mir das einfach groß, wenn ich solche Bibelstellen lese. Denn wir müssen uns ja vor Augen halten, liebe Geschwister, dass die Rückführung der Juden in ihre Heimat zur Staatsgründung Israels, das dient ja einem bestimmten Zweck oder mehreren Zwecken, die einfach vorhanden sein müssen, damit Jesus in Herrlichkeit wiederkommen kann. Das hat nichts mit der Entrückung zu tun, aber mit der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit. Da heißt es zum Beispiel, die Rückführung des jüdischen Staates dient unbedingt zur Einleitung letzter prophetischer Ereignisse. Sie dient der Erfüllung letzter prophetischer Hinweise in der Bibel, der Zuverlässigkeit des Wortes Gottes. Die Rückführung der Juden in ihre Heimat dient der Wegbereitung der großen Trübsal, wodurch Israel hindurch muss. Die Rückführung der Juden dient aber auch ihrer Buße, denn sie werden schlussendlich sehen, in welchen sie gestochen haben. Die Rückführung der Juden in ihre Heimat dient der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit und dient auch der letzten Sammlung der Juden durch die Engel bei der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit von allen vier Enden der Erde. Alle diese Ereignisse beziehen sich also auf die Existenz eines jüdischen Staates im jüdischen Land. Es müssen ganz bestimmte konkrete Voraussetzungen geschaffen werden, dass Jesus in Herrlichkeit wiederkommen kann. Es müssen ähnliche Voraussetzungen sein und Verhältnisse, wie sie bei seinem Weggang vorherrschten. Ein Volk muss im Land wohnen, es muss Jerusalem als Hauptstadt haben. Manche Stimmen gehen sogar schon dahin, dass man den Tempel wieder bauen will. Aber an diesem Ende der Endzeit sagt nun der Judas, werden Spötter sein, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Also an diesem Ende der Zeit werden vermehrt Spötter auftreten. Und hier habe ich jetzt gerade aus Idea, habe ich so rausgelesen, Köln-Neubrück. Die evangelische Kirchengemeinde Neubrück feiert am Sonntag, 28. Januar, 10 Uhr in der evangelischen Trinitätskirche einen Karnevalsgottesdienst in Kostümen, der von den U-Bieren dem Karnevalsverein der Gemeinde mitgestaltet wird. Das sind so kleine Beispiele, ja? Aber das kommt immer mehr. Das war vor Jahren, war das eigentlich noch gar nicht möglich. Aber heute ist das völlig normal. Heiliges und Wahrhaftiges wird weltweit in den Schmutz gezogen und verspottet. Judas erkennt das, letzter Brief vor der Apokalypse. Ich weise immer wieder darauf hin. In der letzten Zeit werden Spötter auftreten. In einem Zeitungsartikel hieß es dieser Tage, ich zitiere, auf YouTube wenden sich Hunderte offiziell und öffentlich vom Glauben ab. Für ihren Weg in die Verdammnis werden sie von einer US-Initiative sogar belohnt. Ich leugne die Existenz des Heiligen Geistes, sind die Worte, mit denen sich zurzeit Hunderte vom christlichen Glauben lossagen. Auf der Website ihrer Initiative heißt es The Blasphemy Challenge, den Christen würden alle Sünden vergeben, außer einer, Blasphemie, Spott gegen den Heiligen Geist. Entsprechend stellen sie Internet-Usern, die den Heiligen Geist auf YouTube öffentlich verleugnen, öffentlich im Internet, eine von 1100 kostenlosen DVDs mit dem atheistischen Dokumentarfilm Der Gott, der nicht da war, in Aussicht. Sehen Sie, immer dreister, immer öffentlicher, immer krasser, immer frecher. Dieser Tage habe ich einen kolossal großen Bericht, ich weiß gar nicht mehr jetzt wo, in irgendeiner bekannten Schweizer Zeitung gelesen, von Atheisten, von einer atheistischen Gruppe, ist lächerlich. Intellektuelle Menschen, aber die machen sich lächerlich in diesem Artikel, wenn man nur ein bisschen nachdenkt. Aber es wird immer mehr verbreitet, richtig forciert, ja? Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Zeiten Spötter auftreten werden. Zweiter Hinweis auf die Wiederkunft Jesu ist meines Erachtens der Erzengel Michael. Sie wissen, dass im Judasbrief der Erzengel Michael erwähnt wird. Und zwar in Vers 9. Da lesen wir, der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel in Streit geriet und über den Leib Mose verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Ich weiß, dass dieser Erzengel Michael hier in diesem Kontext in einem anderen Zusammenhang erwähnt wird. Es geht um Mose, um den Leib Mose damals, das ist nochmal ein Thema für sich. So der Herr will, werden wir auch darauf noch eingehen. Heute nicht mehr, vielleicht ein andermal. Aber ich finde es persönlich, ich finde es sehr interessant und vielsagend, dass der Erzengel Michael überhaupt wieder ausgerechnet im Judasbrief erwähnt wird, welcher der letzte Brief vor der Offenbarung ist. Und in der Offenbarung wird der Erzengel Michael wieder erwähnt. Was kann das bedeuten? Einige Voraussetzungen müssen wir wissen. Der Erzengel Michael ist ja der Engel, der ausschließlich für Israel Partei ergreift. Und wir haben gesagt, dass das Volk Israel als Staat in den letzten Tagen, kurz vor der Wiederkunft Jesu, wieder existieren muss. Wir haben es heute. Ich lese aus Daniel 10, Vers 13 und 14. Da sagt der Engel, dem Daniel, der gebetet hatte, als er kam und ihm die Botschaft brachte, aber der Engelfürst des Königreichs Persien, ein dämonischer Engelfürst, hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, der im Judasbrief erwähnt wird, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben, wie es deinem Volk gehen wird am Ende der Tage. Denn das Gesicht geht auf ferne Zeit. Sehen Sie mal, Erzengel Michael in Bezug zu Israel, in Bezug am Ende der Tage. Also am Ende der Tage, wenn es wieder einen jüdischen Staat gibt, wird auch der Erzengel Michael wieder in Aktion treten für das jüdische Volk. Wir sehen hier auch etwas von der gewaltigen Macht der Dämonen und dass dieser Engel hier, der musste den Kampf gegen diese Dämonenwelt Michael überlassen. Und dann sehe ich hier so manche, ich sage jetzt mal wirklich, Extremcharismatiker, die über den Teufel spotten. Ich hörte selber mal von einem, ich habe selber gehört, auf Kassette. Er sagte morgens dann so zu der Versammlung, sagte, oh, ich habe heute eine Vision gehabt, ich sah den Teufel auf Krücken hereinkommen. Und das nahm er dann zum Anlass für eine gewaltige Dämonenaustreibung und alle klatschten Beifall. Und dann ging es aber los, sage ich Ihnen. Gucken Sie mal hier, der Erzengel Michael, was der gemacht hat. Der hat Satan nicht gespottet. Der hat gesagt, der Herr strafe dich. Die Rangordnung bleibt bestehen, ob wir das verstehen oder nicht, bis dass der Herr kommt. Und dass das erwähnt wird für die letzte Zeit, sehen Sie, in der wir nämlich leben, wo diese Extremcharismatik, die ja oft verbunden ist mit Dämonenaustreibung, ja, wird im Judasbrief extra erwähnt, sicher nicht per Zufall. Es ist ein Endzeitbrief, wo Unnüchternheit auch wieder aufkommt. Okay, zurück. Daniel 10, 21 heißt es, doch zuvor will ich dir kundtun, was geschrieben steht im Buch der Wahrheit. Und es ist keiner, der mir hilft gegen jene Dämonen, außer eurem, dem jüdischen Engelfürst Michael. Daniel 12, 1. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit der großen Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seit Menschenbeginn. Dasselbe quasi, das Gleiche, sagt Jesus ja auch in seiner Endzeitrede auf dem Ölberg in Matthäus Kapitel 24, wenn er über die Trübsal spricht. Also wir sehen, Erzengel Michael in Bezug zum jüdischen Staat, der wieder existiert, bezüglich der Endzeit der letzten Tage, bezüglich der großen Trübsal. Das ist eine Verbindung. Und darum wird jetzt auch der Erzengel Michael natürlich in der Offenbarung erwähnt. Denn dort heißt es zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 12, Vers 7 bis 10, dass der Engel Michael dann auftreten wird mit seinen Engeln und er wird dann gegen den Drachen, gegen den Teufel und seine Dämonen kämpfen und er wird dann den Teufel und seine Dämonen niederwerfen auf diese Erde. Ich glaube, dass die Offenbarung chronologisch zu verstehen ist, zumindest zum größten Teil. Und die Folge davon wird sein, wenn der Satan mit seinen Engeln durch den Erzengel Michael auf diese Erde geworfen wird, die Folge ist Offenbarung Kapitel 13. Da kommt die große Trübsal, in dem dass der antichristliche Weltdiktator und der falsche Prophet auftreten werden. Ja? Dann konzentriert sich die ganze Ladung satanischer Macht auf dieser Erde. Wird fürchterlich sein. Also der Erzengel wird nicht ohne Grund im Judasbrief erwähnt, da dieser ein Endzeitbrief ist, in welchem der jüdische Staat wieder Existenz ist. Und ich glaube deshalb auch, dass der Erzengel Michael wahrscheinlich im Moment der Entrückung, exakt im Moment der Entrückung aktiv wird. Warum? Weil dann die Gemeinde abhaut und dann kommt die Trübsalzeit, dann kommt dieses antichristliche Zeitalter, wo hinein Israel dann unmittelbar geführt wird. Sehen Sie mal in der im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 4, wo der Apostel Paulus die Entrückung darlegt, sagt er ja in Vers 16, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht, und jetzt kommt es, und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christen werden auferstehen zuerst und danach wir, die wir leben und so weiter, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen. Also, es wird nur ein Engel in der Bibel als Erzengel mit Namen erwähnt. Und das ist Michael. Und darum gehe ich davon aus, dass dieser Erzengel hier in 1. Thessalonicher 4, 16, der im Moment der Entrückung seine Stimme erhebt, der Erzengel Michael sein wird. Es ist möglich, dass er in diesem Moment der Entrückung seine Stimme verlauten lässt, da jetzt, nach der Entrückung, seine Zeit kommt, um wieder aktiv für Israel einzustehen. Denn Israel hat jetzt keinen Schutz mehr, die Gemeinde ist weg. Jetzt hat Israel noch einen geistlichen Schutz durch die Gemeinde auf Erde, die betet, die segnet Israel. Das ist unsere Aufgabe, ganz wichtig. Leider geht das immer mehr in Vergessenheit in der letzten Zeit. Aber wenn die Gemeinde als Licht der Welt weg ist, ist der Schutz Israels weg. Und dann tritt wieder der Erzengel Michael auf den Plan. Solange Gemeinde hier war, nicht. Gemeinde weg ist. Und dann erhebt er seine Stimme und dann ist er wieder für Israel da, weil Israel jetzt durch die Trübsal muss. Und in der Trübsal wird er dann für Israel gegen Satan und seine Dämonen streiten und er wird ihn aus dem Himmel auf die Erde werfen. Die Zeit der Gemeinde ist dann vorbei, die wird im Himmel sein, die Gemeinde Jesu. Das ist wunderbar. Aber ich habe mir gedacht, so, um das jetzt mal auch persönlich anzuwenden für uns, ich finde das gewaltig, ich finde das großartig. Wir haben einen so lebendigen Gott, der mitfühlt. Gott fühlt immer mit. Es ist nicht irgendein ein plastizifierter Gott da im Himmel, der ein Programm hat und das läuft ab oder so. Nein, Gott ist ein mitfühlender Gott. Der Erzengel Michael ist von Gott speziell für das jüdische Volk eingesetzt. Wird ja dem Daniel gesagt, euer Engelfürst. Hat Gott, diesen Engelfürst hat er nur für Israel eingesetzt. Wie sehr muss dem Herrn sein Volk am Herzen liegen? Oder? Wie sehr? Dass er für die Endzeit wieder auf den Plan gerufen hat. Und da habe ich mich gefragt, Norbert, sollten nicht auch wir dieses Volk im Herzen tragen? Ja, da sind Sünden da, schlimm. Mindestens so schlimm wie unter den Nationen. Ja, das ist so. Dennoch. Gott hat es über die Jahrhunderte, auch der Kirche, ich lese gerade die Königebücher, Samuelbücher und so weiter, Chronikerbücher, Israel ist kaum ein positiver König bei, kaum. Und trotzdem, Herr bleibt treu. Er sagt sogar, im Galaterbrief hat mich dieser Tage so aufgestellt, im Galaterbrief sagt er sogar, dass der Bund des Sinai, der Bund des Gesetzes, der Bund mit Mose, den Bund Gottes, den er zuvor Abraham gegeben hat, nicht aufheben kann. Wunderbar. Also das ganze Versagen des Volkes Israel in der Wüste unter dem Sinai-Bund wird den Bund Gottes, den er Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat, nie aufheben können. Steht wortwörtlich da, Galater 2. 2. Timotheus 2,8 sagt Paulus dem Timotheus, halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium. Also halte im Gedächtnis, erinnere dich daran, vergiss es nicht, behalte es, lerne es auswendig. Halte im Gedächtnis erstens, dass Jesus aus den Toten auferweckt worden ist, denn das ist deine ganze lebendige Hoffnung, die dich durchträgt. Halte aber auch gleichsam, genauso im Gedächtnis, dass Jesus Christus aus dem Samen Davids kommt. Das darfst du auch nicht vergessen. Dass Jesus Jude ist und wenn er aus dem Samen Davids kommt, dass er auch zurückkommt als der große Sohn Davids. Drittens, dritter Hinweis auf die Wiederkunft Jesu ist die Erwähnung Henochs, Judas Vers 14. Es hat aber auch Henoch, der siebte, von Adam an von ihnen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden. Was hat Henoch gesagt? Der Herr kommt mit seinen heiligen Myriaden. Was hat er gesagt? Der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden. Das ist wie so eine Gegenwartsform. Das heißt, das stellt so diese Aktualität der Wiederkunft Jesu auf den Leuchter. Verstehen Sie? So soll uns das im Herzen sein. Wir werden Henoch noch separat behandeln. Darum gehe ich hier nur kurz darauf ein. Köstlich der Mann, das sage ich Ihnen. Also das sage ich Ihnen, wenn wir den behandeln. Köstlich. Köstlich, dieser Mann. Henoch war ja der Erste, der entrückt wurde, ist klar, weil er mit Gott wandelte. Das finde ich zum Beispiel köstlich. Nicht Gott wandelte mit ihm, er wandelte mit Gott. Das andere stimmt natürlich auch, aber das zeigt die Priorität. Ja, wir sagen ja meistens so, ach Herr, denken uns unseren Weg aus und gehen hin und sagen, ach Herr, dass du mit mir bist und mit mir kommst und mit mir gehst. Sehen Sie mal die Priorität des Henochs. Er ging mit Gott. Henoch wurde entrückt vor der Sintflut. Das ist natürlich ein wunderschönes Bild für die Gemeinde Jesu, die dem Herrn ja auch nachfolgt. Ja? Folge mir nach, Gemeinde Jesu. Henoch wandelte mit Gott. Gemeinde Jesu wandelt mit dem Herrn. Sie wird entrückt. Danach kommt die Sintflut. Nicht nach mir die Sintflut. aber buchstäblich. Nach Henoch kam die Sintflut. Noah, der wird dann zu einem Bild für Israel, das durch die Flut muss. Israel, Henoch wird vorher entrückt. Noah, Israel, muss durch die Flut der Trübsal durch, aber wird bewahrt. Wird bewahrt. Und dann die vielen Myriaden, die Henoch sieht, mit dem Herrn zurückkommen. Ohne Zweifel ist das ein Bild für die Gemeinde Jesu. Es gibt ja so viele Stellen. Kolosser 3, 4, 1. Thessalonicher 3, 13, 2. Thessalonicher 1, 7, Psalm 68, 18, prophetisch gesehen, Sacharja 14, Vers 5, auch prophetisch gesehen, Offenbarung Kapitel 19, Vers 11 und 14, das Heer, das dem Herrn folgt. Die Gemeinde wird entrückt, dann kommt die große Trübsal, die Flut, wo Israel hindurchgeführt wird. Und am Ende der großen Trübsal wird die Gemeinde zusammen mit ihrem Herrn im Gefolge des Herrn Jesus Christus zurückkommen in Herrlichkeit. Hat Henoch alles schon gesehen. Die Weissagung Henochs auf die Wiederkunft des Herrn ist die erste und somit älteste in der Bibel, ungefähr 4400 Jahre alt. Henoch lebte ja für damalige Verhältnisse gesehen relativ kurz vor der Sintflut, oder? Denn wir müssen bedenken, sein Sohn, der Sohn Henochs hieß, wurde der älteste in der Bibel. Der Sohn Henochs hieß Methuselah. Und wissen Sie, wann Methuselah starb? Der Sohn Henochs, im Jahr der Flut. Also für damalige Verhältnisse lebte Henoch unmittelbar vor der Flut. Aber darüber sagt er gar nichts. Darüber verliert er kein Wort. Warum hat Henoch nicht die Flut erwähnt, über diese Katastrophe geredet und seine Mitmenschen gewarnt? Henoch blickt weiter, er blickt auf das wesentlichste Ziel aller Ziele. Er blickt auf die Rückkehr Jesu, das alle Gerichte und Katastrophen beenden wird. Er blickt auf das Friedensreich, auf das Reich der Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Gottes Ziel ist nicht der Untergang. Das steckt in dieser Botschaft. Gottes Ziel ist nicht der völlige Untergang. Gottes Ziel ist das Reich seines Sohnes. Das verkündigt Henoch. Viertens, die Erwartung. Auch ein Hinweis auf die Wiederkunft Jesu, denn es heißt in Judas 21, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Ja, bei der Wiederkunft Jesu zur Auferstehung der Toten, zur Entrückung seiner dann noch lebenden Gemeinde, da wird ja das ewige Leben in dem Moment praktische Realität, ne? Ist es ja heute noch nicht. Wir haben es ja schon. Jeder, der an Jesus glaubt, ist eine wunderbare Botschaft. Der bekommt diese Hoffnung des ewigen Lebens. Und er hat in dem Moment auch schon ewiges Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Der hat das ewige Leben. Aber es ist noch nicht Realität. Oder ist bei Ihnen schon Realität? Also bei mir nicht. Ich habe es heute Morgen wieder gemerkt, als ich aufgestanden bin. Also das ewige Leben ist schon da, aber so viel spüren tue ich noch nicht. Im Gegenteil, ich spüre genau das Gegenteil. Da tut es einem hier weh und da tut es einem da weh und dann Kopfschmerzen, kennen wir alles noch. Ja? Wir werden älter, die Zellen verfallen. Ist ja auch ein Wunder der Wissenschaft, die können das gar nicht erklären, warum die Zellen auf einmal bei einem bestimmten Punkt sich nicht mehr teilen. Ist unerklärbar. Ja, Schöpfungsbericht lesen, 1. Mose 1, 2 und 3, steht der Grund. Todeskeim. Aber in dem Moment, wenn Jesus kommt, dann wird das ewige Leben, das wir jetzt bereits haben, so Wirklichkeit, das heißt Realität, dass keiner mehr, nie mehr stirbt. Kein Leid, keine Tränen mehr. Dann wird es sichtbar. Und darauf bezieht sich hier der Judas. Erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Er kommt zurück und dann wird das ewige Leben sichtbar. In seiner ganzen Kraft. Aber er sagt, daraufhin steuernd, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Sehen Sie, indem wir ständig auf die Wiederkunft Jesu warten, erhalten wir uns auch in der Liebe zueinander. Da merkt man einmal mehr, dass der Blick oder das Herz, das ausgerichtet ist auf die Wiederkunft Jesu, dass das immer auch praktische Konsequenzen hat, praktische Folgen. Sogar auf die Liebe. Im Blick auf Jesu Wiederkunft lieben wir uns und tun viele andere praktische Dinge. Johannes schreibt in der Offenbarung, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast. Hier auch Judas, da sehen wir das, ja? Erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Liebe Geschwister, tun wir das denn noch oder ist das alles nur noch Theorie? Ja, wir haben die Stellen. Aber wo ist es hier? Wo ist es im Leben, in der Praxis? Jesus kommt zurück. Wo ist es? Ist das eine Botschaft, die uns vorwärts drängt? Eine Botschaft, die uns auf die Seite Israels stellt. Nicht nur Theorie irgendwo, biblische Dogmatik. Erwartet, bewahrt es in eurem Herzen, bewegt es, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast. Ludwig Albrecht übersetzt diese Stelle so, weil du das Wort, das zum geduldigen Warten auf mein Kommen mahnt. Immer wieder neu, ja, und der Herr ist doch noch nicht gekommen. Hat er schon wie Malgo so oft gesagt. Und Saturn, Wasserzug. Die haben das doch schon verkündigt. Und ich denke auch Spurgeon und andere haben doch schon gesagt, der Herr kommt. Ist er noch nicht gekommen? Weil du das Wort, das zum geduldigen Warten auf mein Kommen mahnt, bewahrt hast. Auch die verstorben sind, die haben es bewahrt. Eine holländische Bibel sagt, weil du den Befehl bewahrt hast, um darin zu bleiben, mich zu erwarten. Weil du den Befehl bewahrt hast, darin zu bleiben, mich zu erwarten. Ist das nicht schön? Bist du noch drin? Bist du noch drin, ihn zu erwarten? Lebst du damit? Vor einiger Zeit traf ich einen Bruder. Wir waren bei ihm eingeladen, auch zum Essen dann noch, hatten abends Versammlung in seiner Veranstaltung. Ein Bruder in Christo, der ist in einem Immobiliengeschäft tätig. Und der erzählte uns, wie er beruflich im süddeutschen Raum, genauer gesagt in Bayern unterwegs gewesen ist, genauer gesagt in Garmisch-Partenkirchen. Und da war er in einem sehr vornehmen Hotel beruflich. Und ihm fiel auf, dass die obersten drei Etagen gesperrt bzw. reserviert waren und dass sich Security-Personen sogar davor bestanden und davor standen und auch angeschrieben und so weiter, betreten, verboten und. Und es stellte sich heraus, dass das ganze Hotel mit allem Anwesen einem arabischen Scheich gehört, wie übrigens sehr viele Hotels in Deutschland bereits. Und die oberen Etagen, die oberen drei Etagen dieses vornehmen Hotels waren ganz für den Scheich reserviert. 365 Tage im Jahr. Aber das Beeindruckendste dabei war, dass die Wohnräume dieses Scheichs jeden Tag penibel sauber gemacht werden. Jeden Tag werden zum Beispiel die Tische gedeckt und wieder abgeräumt. Kommt eine neue Tischdecke drauf, morgens die Früchte hin, abends die Früchte wieder weg. Die Betten werden gemacht, aufgezogen, abgezogen, wird gestaubsaugt. Draußen wird der Rasen millimetergenau gemäht. Im Sommer täglich. Und das, jetzt hören Sie gut zu, und das, obwohl der Scheich alle 5 oder gar 10 Jahre einmal kommt. Jeden Tag. Aber wenn er plötzlich eintrifft mit seinen Freunden, ja, wenn er diese Idee hat, du komm her, nimmt er seine Kumpels mit und sagt, wir setzen uns jetzt im Flugzeug und dann fliegen wir mal in die Schweiz 3 Tage. Wenn er plötzlich kommt, muss alles zu seinem Empfang bereit sein. Perfekt. Und wenn er nur einmal in 10 Jahren kommt. Und man hat uns dann berichtet, das sei kein Einzelfall, sondern die Scheichs hätten viele Liegenschaften in den Bergen aufgekauft, auch Berghütten, die total renoviert, aufs höchste Niveau, man sieht das von außen nicht, wo das genauso gehandhabt wird, genauso. Lewis schreibt in seinem Buch über die Hoffnung der Christen, pardon, ich bin Christ, über das Jenseits, welches ja unmittelbar mit der Wiederkunft Jesu zusammenhängt. Und er sagt, die stetige Erwartung, ich zitiere, einer jenseitigen Welt ist nicht, wie manche Menschen meinen, eine Art Weltflucht oder gar Wunschdenken, sondern sie gehört zum Wesen des christlichen Glaubens. Das heißt jedoch nicht, dass uns die gegenwärtige Welt nichts angeht. Aus der Geschichte wissen wir, dass gerade die Christen am meisten für das Diesseits taten, die sich auch am eingehendsten mit dem Jenseits befassten. Die Apostel, die mit der Bekehrung des römischen Imperiums begannen, die vielen bedeutenden Männer des Mittelalters, die englischen Protestanten, denen es gelang, den Sklavenhandel abzuschaffen, sie alle drückten dieser Welt ihren Stempel auf, gerade weil ihr Sinnen und Trachten auf das Jenseits gerichtet war. Erst seitdem die Christen weithin aufgehört haben, an das Jenseits zu denken, sind sie in dieser Welt so ohne Wirkung. Wer nach dem Himmel strebt, dem wird die Erde in den Schoß fallen. Und wer nach der Erde strebt, dem geht beides verloren. Wir sollten uns diese Sehnsucht nach dem Himmel auch nicht durch die Witzbolde vergällen lassen, die, wie sie sagen, keine Lust haben, in aller Ewigkeit Harfe zu spielen. Solchen Leuten muss man antworten, wer unfähig ist, ernste Bücher ernst zu nehmen, soll wenigstens den Mund halten. Die Bilder in der Heiligen Schrift, Harfen, Kronen, Gold und so weiter, sollen doch nur dazu dienen, das Unsagbare auszusagen. Das Bild der Musikinstrumente zum Beispiel ist gewählt, weil für die meisten Menschen die Musik am ehesten der Ausdruck für losgelöste Entzückung und für das Unendliche ist. Kronen sollen zum Ausdruck bringen, dass Gottes Kinder an seiner Herrlichkeit, an seiner Macht, an seiner Freude teilhaben werden. Das Symbol des Goldes ist gewählt, um die Unvergänglichkeit, Gold rostet nicht, und die Kostbarkeit des Himmels anzudeuten. Schön gesagt, ne? Und Paul Gerhard Mink, der Herausgeber der Maranatha-Andachtsbücher, schreibt: Bebt unser Herz vor Freude, wenn wir an jenen herrlichen Tag denken? Oder sind die Bibelstellen, die uns davon berichten, für uns nicht mehr als Information? Wenn wir wirklich an die Wiederkunft Jesu glauben, dann sollten wir mit Freuden diesem Tag entgegengehen. Und dann muss der Glaube an diese herrliche Tatsache unser Leben grundlegend beeinflussen, verändern und beherrschen. Der Herr öffne uns die Augen und erwärme uns das Herz für diese wunderbare Maranatha-Botschaft. Denn Maranatha heißt, unser Herr kommt. Und zum Schluss die Bewahrung. Judas 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag. Ist das nicht schön? Was für eine tröstende Botschaft. Wenn man manchmal so Angst, ja? Wenn man manchmal so Angst, oh, wie wird das nur? Mein Leben, Mensch, mein, wenn ich mich heute wieder betrachtet habe, wenn jetzt die Entrückung wäre, wie stehe ich dann da? Ja, wir müssen verändert werden. Ja, wir wollen verändert werden. Ja, wir wollen uns umgestalten lassen im Blick auf seine Wiederkunft. Aber wir dürfen auch vertrauen, ihr Lieben. Bei dem Herrn ist es möglich, uns zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel. Mit Jubel zu stellen. Traust du ihm das zu? Auch mit deinem Leben? Von diesem Bewahren, wir haben ja gelesen, Offenbarung 3,10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, weil du auf meine Wiederkunft gewartet hast und dieses Wort der Wiederkunft, der Prophetie im Herzen bewahrt hast, darum werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Das heißt, der Herr bewahrt die, die ihn bewahren, die sein Wort im Herzen bewahren, die seinen Namen in ihrem Herzen bewahren, die den Ausblick auf seine Wiederkunft in ihren Herzen bewahren, die bewahrt der Herr. Denn er tut es immer mittels der Kraft seines Wortes und seines Geistes. Es ist diese Wechselwirkung. Ich bewahre sein Wort, er bewahrt mich durch sein Wort. Das ist die Wechselwirkung. Wir wollen uns aufrufen lassen, den Herrn Jesus, sein Wort, seine Rückkehr und sein Volk Israel in unseren Herzen zu bewahren. Er wird uns bewahren durch die Kraft seines Wortes. Ich schließe mit einer Geschichte. Es war 1731. Illustrativ finde ich diese Geschichte sehr schön. Es war 1731, da mussten 20.000 evangelische Menschen mussten das Salzburger Land verlassen, um ihres Glaubens willen, und sie fanden in Ostpreußen Unterschlupf. Und unter diesen Familien war eben eine Familie, die hatten einen gläubigen Sohn, und diesen Sohn haben sie zurückgelassen, in der Hoffnung, dass sich die Dinge irgendwann ändern würden und sie dann eben auch zurückkehren könnten. Und dieser gläubige Sohn, er las jeden Tag in der Hausbibel, das war so eine dicke Bibel, die musste aber immer verstecken, und eines Tages hat er dann erfahren, dass man ihn verraten hat und dass eben die Verfolger kommen wollten. Und dann nahm er diese Bibel, steckte sie in seinen Rucksack und floh in Richtung zu seinen Eltern. Es war Winter, Schnee lag Meter hoch, es wurde immer beschwerlicher zu gehen. In der Weite hörte er sogar die Wölfe heulen, heißt es in dieser Geschichte. Und auf einmal sah er dann in der Ferne ein Licht, und er ging auf dieses Licht zu, weil er sich so ein bisschen da auch verirrt hatte. Es konnte aber nicht mehr weit sein bis zum Ziel. Auf jeden Fall einmal stolperte er, und ein Wolf griff ihn von hinten an, sprang ihn an Und der schwere Rucksack mit all dem, was er drin hatte, plumpste ihm auch noch auf den Kopf und da wurde er bewusstlos. Und das Licht kam von einem Bauernhof und der Bauer in diesem Hof, der hat eben dieses Geheule und das Schreien gehört und er ging dann mit seinem Gewehr, ging er raus und er sah da eine Gestalt am Boden liegen und wie eben der Wolf da sich über diese Gestalt hermachte. Und da schoss er und hat doch tatsächlich den Wolf getroffen, hat dann den Jungen genommen und hat ihn in den Bauernhof reingeführt. Und drinnen im Haus erkannte die Frau ihren eigenen Sohn. Und als sie ihm den Rucksack abnahmen, bemerkten sie, dass der Wolf seine mächtigen Zähne in den harten Deckel der Bibel verbissen hatte. Und da habe ich mir gedacht, ja, sehen Sie, das Wort Gottes ist unser Schutz, nicht wahr? Gibt uns die Richtung an und wir sind unterwegs zur Heimat, zum Licht der Herrlichkeit. Das Wort Gottes ist unser Schutz und wenn wir danach und damit leben, wenn das Wort unser ständiger Begleiter ist, wenn wir es in den sogenannten Rucksack unseres Lebens stecken und damit leben täglich, dann wird der Feind immer daran scheitern. Schlussendlich wird der Feind sich immer im Wort verbeißen. Und wir werden sicher nach Hause kommen. Es kann sein, dass wir unterwegs mal hinfallen in den tiefen Schnee, vielleicht auch mal bewusstlos werden, geistlich. Aber schlussendlich werden wir ans Ziel gebracht. Warum? Weil wir sein Wort im Rucksack des Lebens haben. Du hast mein Wort bewahrt, ich bewahre dich. Amen. Wollen wir noch beten. Und Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir. Das macht uns Mut, Herr, dass du, Gott Vater, die Macht hast, uns untadelig und sogar mit Jubel vor dein Angesicht zu stellen. Und darum befehlen wir uns dir an, Herr. Und darum wollen wir nach deinem Wort leben. Darum soll dein Wort das Licht unseres Fußes Leuchte sein. Darum wollen wir auch deine Wiederkunft in unserem Herzen bewahren, ob wir sie erleben oder nicht, Herr. Darum wollen wir auch für Israel beten. Darin besteht die Hoffnung, in dieser derzeitigen, hoffnungslosen Situation deines Volkes. Du kommst zurück. Gib uns, eine Maranatha-Gemeinde zu sein, ein Maranatha-Werk zu sein, Herr, in dieser letzten Zeit, in dieser Welt. Ich danke dir und schenke, dass Menschen durch dein Wort, auch heute Morgen hier unter uns, zum ewigen Leben durchdringen, wie wir es gelesen haben. Das ewige Leben, das man bekommt, wenn man an dich glaubt. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Norbert Lied sprach in seiner Serie über den Judasbrief im Strom der Endzeit in einem zweiten Teil zu Ihnen zum Thema 5 Hinweise auf die Wiederkunft Jesu. Möchten Sie die anderen Botschaften dieser Predigtserie ebenfalls hören? Sie können bei uns einzeln als übliche CDs oder alle zusammen auf einer MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.
Oh nein, denn ich
ich kenne den Heiland so gut. Er ist ja auf Erden schon mein und ging den Himmel ich ein durch sein Blut. So werd ich kein Fremdling dort sein. Sind meine Lieben am goldenen Strand, umflossen vom himmlischen Schein. Mit ihnen dort wandle auch ich Hand in Hand. Ich werde kein Fremdling dort sein. Ich kenne den Heiland so gut, er ist ja auf Erden schon mein. Und geh den Himmel ich ein durch sein Blut, so werd ich kein Fremdling dort sein. Wäschet von Sünde dich rein. Komm heute zu ihm und dann singest auch du. Ich will